Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung reagiert auf die zuletzt stetig gestiegenen Corona-Zahlen in Spanien. Das gesamte spanische Festland sowie die Balearen, also auch das beliebte Urlaubsziel Mallorca, werden als Risikogebiet eingestuft. Darauf haben sich das Gesundheits- und Innenministerium mit dem Auswärtigen Amt verständigt. Nur die Kanaren bleiben ausgenommen. Das Auswärtige Amt gab eine offizielle Reisewarnung heraus. Rückkehrer aus Risikogebieten sind verpflichtet, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Bis zu einem Ergebnis müssen sie in häuslicher Quarantäne bleiben.
Mallorca, Traumziel vieler Deutscher. Seit heute Abend dürfte die Ferienfreude von Mallorca-Reisenden getrübt sein. Seit Tagen steigen die Infektionszahlen auf dem spanischen Festland und auch auf der Ferieninsel. Der Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner landesweit wird wiederholt überschritten. Das Robert-Koch-Institut verkündet am Abend auf seiner Internetseite, nun gelten ganz Festland Spanien und die Balearen als Risikogebiete. Nur die Kanaren sind ausgenommen. Diese Einstufung als Risikogebiet beschließen das Außen-, das Innen- und das Gesundheitsministerium gemeinsam. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es schriftlich, immer mehr Gebiete in Spanien sind wieder stärker von der Pandemie betroffen. Der Schwellenwert wird seit dem 7. August überschritten. Die Überschreitung ist somit stabil. Wenig später veröffentlicht das Außenministerium dann eine Reisewarnung für ganz Spanien mit Ausnahme der Kanaren. Damit können jetzt in der Regel gebuchte Reisen in die Risikogebiete kostenlos storniert werden. Eine Ausweisung als Risikogebiet oder eine Reisewarnung sind kein Reiseverbot. Rückholungen von Touristen durch die Bundesregierung wie zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr werde es aber nicht geben, so das Auswärtige Amt. Rückkehrer aus Spanien oder von Mallorca müssen sich nun auf Corona testen lassen und bis zum Vorliegen eines negativen Tests für bis zu 14 Tage in häusliche Quarantäne.
Die Entscheidung der Bundesregierung ist für Spaniens Tourismusbranche ein schwerer Schlag. Sie hat durch die Corona-Pandemie ohnehin schon erhebliche Einschnitte zu verzeichnen. Ende Juli hatte bereits Großbritannien Spanien von der Liste der sicheren Länder gestrichen. Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes wird die Urlaubspläne vieler Deutscher vermutlich durcheinanderwirbeln.
Fast 5 Millionen Deutsche haben im vergangenen Jahr Urlaub auf Mallorca gemacht. In diesem Jahr ist alles anders. Erst Mitte Juni durften wieder Touristen kommen. Das Urlaubsvergnügen währte nur wenige Wochen. Die Zahl der Corona-Fälle auf der Lieblingsinsel vieler Deutscher ist in den vergangenen Tagen stark gestiegen. Nun die Warnung vor Reisen auf die Balearen. Für Mallorquiner, die vom Tourismus leben, eine schlimme Nachricht. Locker formuliert könnte man sagen, mach das Licht aus, lass die Rollläden runter, wir machen das Land zu. Wenn sich in einer Region binnen einer Woche 50 von 100.000 Menschen neu infizieren, gilt die Situation als kritisch. Diesen kritischen Wert von 50 überspringen mittlerweile 8 spanische Provinzen. Auf den Balearen liegt der Wert bei 77. Viele Neuinfektionen gibt es seit Tagen auch in der spanischen Hauptstadtregion. Madrid meldet 97 wöchentliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Auf 251 kommt gar die Provinz Aragon rund um Saragossa. Unser Problem ist, wir haben nicht mehr Personal in den Gesundheitszentren als 2008. Es gibt deshalb nicht genug Leute, um die Infektionsketten zu verfolgen. Spanien spricht von einer Segunda Ola, einer zweiten Corona-Welle. In Madrid kommen die ersten Krankenhäuser langsam an die Kapazitätsgrenze. Die Politik reagiert und will in einem ersten Schritt Diskos und Bars in ganz Spanien schließen.
Nach der Panne bei den Corona-Tests in Bayern ist weiter unklar, ob inzwischen alle Betroffenen über ihre positiven Ergebnisse benachrichtigt wurden. Die Bundesregierung begrüßte die Bemühungen der Landesregierung, die Probleme aufzuarbeiten. Regierungssprecher Seibert machte aber auch klar, es sei eine schwere Panne passiert. Am Mittwoch hatte die bayerische Landesregierung eingeräumt, dass mehrere 10.000 an der Grenze Getestete auch Tage später nicht informiert worden seien, unter ihnen auch Hunderte, deren Ergebnis positiv war.
Großer Andrang heute am deutsch-österreichischen Grenzübergang Kiefersfelden. Neben den verpflichtenden Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten lassen sich hier auch viele testen, die aus anderen Regionen kommen. An allen 8 Teststationen in Bayern herrscht derzeit Hochbetrieb. Nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wurden bis Mittwoch an den bayerischen Teststellen insgesamt mehr als 107.000 Personen auf das Coronavirus getestet. Davon waren fast 1.400 positiv. Das entspricht einer Quote von 1,3%. Am Flughafen München werden seit Sonntag Reiserückkehrer nicht mehr manuell, sondern digital erfasst. Der private Dienstleister verspricht Testergebnisse 24 bis 48 Stunden nach Abstrich. Doch BR-Recherchen zeigen, auch hier hat die Auswertung und Weitergabe der Resultate in einigen Fällen mehrere Tage gedauert. Als wir das Projekt gestartet haben, mussten wir die bereits bestehenden manuellen Daten übernehmen. Diese ganzen Daten zu digitalisieren machte Probleme und brauchte Zeit. Jetzt ist alles digitalisiert und die Ergebnisse werden den Reisenden wesentlich schneller übermittelt. Die Bundesregierung kritisiert die bayerische Panne, die Tests seien aber nötig.
Richtig ist es, was die bayerische Staatsregierung gemacht hat, nämlich Testkapazitäten anzubieten an den Grenzen, damit Reiserückkehrer, die aus Süd- oder Südosteuropa kommen und die dann über Bayern ins ganze Bundesgebiet weiterreisen.
Ob und wie viele in Bayern Getestete mittlerweile informiert wurden, darüber machte das Landesamt für Gesundheit heute keine Angaben. Bei den mehr als 100 positiven Tests, die bisher niemandem zugeordnet werden konnten, versuchen die Behörden nun, die Personen zu ermitteln.
In Belarus nimmt der Widerstand gegen Präsident Lukaschenko zu. In der Hauptstadt Minsk schlossen sich weitere Mitarbeiter staatseigener Fabriken den Streiks und Protestaktionen an. In zahlreichen Städten bildeten Demonstranten wieder Menschenketten. Vor dem Hintergrund der Proteste ließen die Behörden seit gestern Abend mehr als 2000 inhaftierte Demonstranten frei. Einige von ihnen berichteten, sie seien im Gefängnis gefoltert und misshandelt worden.
Heute früh auf dem Gelände von Grodno Azot, einem großen staatlichen Düngemittelkonzern. Sie streiken, sie schließen sich dem Protest an, sie riskieren ihre Jobs. So etwas gab es in Belarus noch nie. Auch anderswo wird gestreikt und ganz offensichtlich ist Präsident Lukaschenko verärgert. Da haben 20 Leute beschlossen, ihre Meinung zu sagen, haben alles liegen lassen und sind los. Der Chef hat gesagt, okay, geht, ich habe genug andere, die euren Lohn wollen. In der Nacht ließ Lukaschenko die ersten Festgenommenen frei. Ergreifende Szenen vor einem Minsker Gefängnis. 2000 sollen freigekommen sein, mindestens doppelt so viele sind noch in Haft. Die Freigelassenen berichten von Folter und Schlägen, zeigen die Spuren der Misshandlungen. In der Polizeiwache mussten wir knien, mit den Armen nach vorn gestreckt, 12 Stunden lang. Sie haben geschlagen, mich nicht so stark, aber andere. Dann wurden wir mit einem Bus ins Gefängnis hierher gebracht, haben kaum Luft bekommen da drin, denn wir lagen da, alle übereinander gestapelt. In Belarus sind sie geschockt über diese Berichte. Die ins Ausland geflohene Oppositionskandidatin fordert ein Ende der Gewalt. Ich rufe die Regierung zu Verhandlungen auf und die Bürgermeister aller Städte, friedlichen Massenprotest zu organisieren. Wir sind nicht 20 Leute, wir sind 16.000, steht da. Auch das Traktorenwerk streikt. Für das Wochenende sind im ganzen Land Demonstrationen geplant.
Wegen der Gewalt gegen Demonstranten in Belarus haben die Außenminister der EU-Staaten heute Strafmaßnahmen auf den Weg gebracht. Nach Angaben von EU-Diplomaten sollen sich die Sanktionen gegen Unterstützer von Präsident Lukaschenko richten, sowie gegen Personen, die bei Wahlfälschungen geholfen haben sollen. Ob auch Präsident Lukaschenko persönlich mit Sanktionen rechnen muss, blieb zunächst offen.
Mini-Demo vor der EU-Kommission in Brüssel. Auch im Herzen Europas demonstrieren Exil-Belarussinnen und Belarussen mit Blumen, fordern Sanktionen gegen Machthaber Lukaschenko.
Die Welt kann diese Bilder der Gewalt aus Belarus nicht mehr tolerieren, weil das Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind.
Also wir fordern erstmal, die Sanktionen gegen Lukaschenko einzuführen und aufzuhören, die Augen zu verschließen.
EU-Sanktionen gegen Belarus. Bei der Sondervideokonferenz der Außenminister intensive Debatten darüber, welche Maßnahmen sinnvoll sind und welche kontraproduktiv.
Deshalb müssen wir über ein neues Sanktionsregime reden für Belarus, insbesondere gegenüber den Personen, die in den letzten Tagen und Wochen bei Wahlfälschungen, aber auch bei der Gewalt gegen Demonstranten unrühmlich in Erscheinung getreten sind.
Heißt konkret, Einreiseverbote, Kontensperrungen, aber nur gegen einen begrenzten Personenkreis. Zielgenauigkeit bei den Maßnahmen fordern auch Vertreter des Europäischen Parlaments.
Wir müssen vermeiden, dass die Zivilbevölkerung und die Zivilgesellschaft davon negativ betroffen ist. Alles, was partnerschaftlich, was mit Abkommen machbar ist, soll gemacht werden. Wir müssen auch darüber nachdenken, dass wir beispielsweise Visaerleichterungen ermöglichen.
Auch vor der belarussischen Botschaft in Brüssel hoffen die Menschen auf ein Ende der Gewalt in ihrer Heimat und auf Unterstützung der Europäischen Union.
Es ist ein Spagat. Die EU muss einerseits dem Regime Lukaschenko eindeutig klar machen, dass sein Vorgehen absolut inakzeptabel ist. Andererseits will man die Beziehungen, die man in der Vergangenheit geknüpft hat, nicht schädigen. Die jetzt beschlossenen eher milden Sanktionen sollen ein Anfang sein.
Die Türkei und der Iran haben die Annäherung der Vereinigten Arabischen Emirate an Israel scharf kritisiert. Es handele sich dabei um einen Verrat an den Palästinensern. Präsident Erdogan drohte damit, den türkischen Botschafter aus Abu Dhabi abzuziehen. Die Emirate sind nach Ägypten und Jordanien das dritte arabische Land, das diplomatische Beziehungen zu Israel aufnimmt. Westliche Staaten begrüßten die Annäherung als wichtigen Schritt für eine Stabilisierung im Nahen Osten. Hochrangige Palästinenser hingegen sprachen von einem Dolchstoß.
Im Gazastreifen protestieren Palästinenser gegen den diplomatischen Vorstoß der Vereinigten Arabischen Emirate. Für sie ist das Verrat von Arabern an Arabern. Es ist die Botschaft an uns, dass die Emirate dabei sind, den Konflikt mit Israel zu beenden. Dieses Abkommen gibt Israel die Möglichkeit, für mehr Annexion, Siedlungen zu bauen und Palästinenser zu töten. Auf dem Rathaus von Tel Aviv erstrahlen die Flaggen Israels und der Emirate. Das Abkommen war vor allem deshalb möglich, weil die beiden Länder und auch andere Golfstaaten einen gemeinsamen Feind haben, den Iran. Ein wichtiger Grund für diese Länder ist der Iran, der Drahtzieher der Anschläge auf saudische Ölförderanlagen im vergangenen Jahr. Anschläge dieser Art bedrohen potenziell auch andere Ölförderstaaten am Golf. So ist zum Beispiel auch für den Oman der Iran der Feind, nicht Israel. Deshalb unterstützt das omanische Außenministerium die diplomatische Offensive der Emirate per Tweet. Das iranische Außenministerium dagegen verurteilt den Vorstoß der Emirate als eine strategische Dummheit. Auch der türkische Präsident Erdogan geht davon aus, dass die Regierung der Emirate in Abu Dhabi einen Fehler macht. Ich habe meinem Außenminister eine Anweisung gegeben. Ich habe ihm gesagt, dass wir erwägen, einen Schritt zu tun in Richtung Aussetzung der diplomatischen Verbindungen mit der Führung von Abu Dhabi. Oder wir ziehen unseren Botschafter ab, weil wir auf der Seite der Palästinenser stehen. Im Gegensatz zu Präsident Erdogan hat die Europäische Union den Schritt der Emirate begrüßt.
Hohe Temperaturen und Trockenheit haben im US-Bundesstaat Kalifornien zu mehreren Bränden geführt. Nördlich von Los Angeles brannte zwischenzeitlich eine Fläche von mehr als 45 Quadratkilometern. Anwohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Mehrere Häuser wurden zerstört. Aufgrund der Hitze warnen die Behörden vor einer weiteren Ausbreitung der Flammen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 15. August.
Tiefer Luftdruck und feuchtwarme Luft sorgen für teilweise ergiebige Regenfälle. Heute Nacht gibt's gebietsweise unwetterartige Schauer und Gewitter. Regional regnet es lang andauernd und ergiebig. Im Norden klart es teilweise auf und dort sowie im Südwesten zeigt sich morgen öfter die Sonne. Sonst überwiegen Wolken mit Schauern und Gewittern. Mancherorts sind Unwetter durch Starkregen möglich. Im Ruhrgebiet heute Nacht wieder tropisch warm, im äußersten Norden deutlich kühler. Morgen im östlichen Bergland um 20, im Norden dagegen knapp über 30 Grad. Am Sonntag vor allem vom Nordwesten bis in die Mitte einzelne Schauer oder Gewitter, sonst wieder häufiger Sonnenschein. Am Montag breiten sich von Westen neue, teilweise heftige Schauer und Gewitter aus. Am Dienstag im Osten gebietsweise längere Zeit Regen, sonst geht es wieder ruhiger zu.
Um 21.45 Uhr sehen Sie in den Tagesthemen Schock für deutsche Urlauber und Hoteliers in Spanien. Ingo Zamperoni im Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Spahn. Sowie Fridays for Future in China, der einsame Kampf einer Schülerin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.